Deutschlandfunk Kultur Feiertag.
Glaubst du, was du singst? Zur Kultur- und Theologiegeschichte der Adventslieder von Thomas Kroll. Eine Sendung der katholischen Kirche.
Macht hoch die Tür. Das fast 400-jährige Lied im fröhlich beschwingten Sechsvierteltakt zählt zu den bekanntesten Adventsliedern. Dieser Klassiker ist kaum wegzudenken aus kirchlichen Gottesdiensten und familiären Feiern in diesen Tagen des nun beginnenden Advents. Im katholischen Gebet und Gesangbuch Gotteslob ist Macht hoch die Tür das erste von 13 Adventsliedern. Im evangelischen Gesangbuch ist es sogar das erste Lied überhaupt. Es macht sozusagen die Tore weit für alle weiteren Kirchenlieder. Kein Zweifel, wenn dieses Lied erklingt, ist Advent. Geschichte und Entwicklung der Adventszeit, wie auch der Adventslieder, sind fest verbunden mit dem Wandel des Weihnachtsfestes. Weihnachten, das Gedächtnis und Fest der Geburt Jesu Christi, wird seit dem 3., 4. Jahrhundert gefeiert. Anzeichen einer Vorbereitungszeit auf Weihnachten, Advent genannt, lassen sich erst für das Ende des 4. Jahrhunderts nachweisen. Von Adventsliedern aus dieser Zeit fehlt, abgesehen von einigen lateinischen Hymnen, jegliche Spur. Gut 1100 Jahre später hebt mit Luther und der Reformation eine neue, bedeutende Phase des Kirchengesangs an, nicht zuletzt der Weihnachts- und Adventslieder. Wir schreiben das Jahr 1623, als diese Verse erstmals im Gottesdienst erklingen. Mitten im Dreißigjährigen Krieg entwirft Georg Weißel, protestantischer Pfarrer zu Königsberg, mit dem Lied »Macht hoch die Tür« ein Gegenbild zu den Mächtigen seiner Zeit. Zusammen mit seiner Gemeinde besingt, erhofft und ersehnt er am ersten Adventssonntag den kommenden Friedenskönig.
O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn.
Im Zuge der Reformation geht eine erste große Liedwelle von Luther und seinen Gefährten aus. Von kämpferischem Geist geprägt, zielt ihre Stoßrichtung insbesondere nach außen. Dem katholischen Kirchengesang ist ein eigenes Repertoire entgegenzusetzen. Macht hoch die Tür ist einer zweiten großen protestantischen Liedwelle zuzuordnen. In deren Liedtexten finden sich oftmals Spuren des damals aktuellen Kriegsgeschehens der 30-jährigen Schreckenszeit. Die Stoßrichtung der Liedtexte ist eine andere als zu Luthers Zeiten. Diese Lieder zielen vor allem nach innen. Das lässt sich an den 5 Strophen von »Macht hoch die Tür« wunderbar nachverfolgen. Elke Liebig ist Kulturwissenschaftlerin und Kirchenliedexpertin. Sie schreibt:
Erst ist von Land und Stadt die Rede, dann von allen Herzen, dann von Mainz Herzens Tür, durch die der Heiland einziehen soll.
Der Kirchenliederdichter Georg Weissel stirbt am 1. August 1635 im Alter von 45 Jahren. Sein katholischer Zeitgenosse Friedrich Spee von Langenfeld 6 Tage nach ihm. Der Jesuitenpater wird nur 44 Jahre alt. Berühmt geworden ist Friedrich Spee als vehementer Kritiker von Hexenprozessen. Die waren im 17. Jahrhundert noch an der Tagesordnung. Darüber hinaus hat sich der Jesuit als Lyriker einen Namen gemacht, sowie als Verfasser zahlreicher geistlicher Gesänge und Kirchenlieder. Friedrich Spees literarisches Meisterstück »O Heiland, reiß die Himmel auf« zählt wie »Macht hoch die Tür« mittlerweile zum ökumenischen Liedgut. Entstanden ist es rund 100 Jahre nach dem Beginn der Reformation. 1622 liegt es erstmals in gedruckter Form vor. Der poetische Text ist stark von Affekten durchzogen. Forderungen und Wünsche prägen ihn ebenso wie markante Verben. Von Reißen, Laufen und Springen ist die Rede, von Fließen, Brechen und Ausregnen.
Der Text des Lieds ist das engmaschige Gewebe aus verschiedenen, vorzüglich dem Jesaja-Buch, der Bibel, entnommenen Strängen, die kunstvoll und mit viel Sprachgeschick zu einem neuen, starken Band geknüpft sind. Die Charakterisierung der bedrückenden Gottferne ist bis in die kleinste Nuance durch die Sprachschule der alttestamentlichen Propheten geformt. Das wird deutlich in den Motiven des verbarrikadierten Himmels, der Dürre und der Unfruchtbarkeit der Erde, der Trostlosigkeit, Finsternis und Heimatlosigkeit. Elend ist hier das Ausland, das Exil.
Das schreibt Ansgar Franz, der Mainzer Professor für Liturgiewissenschaft, im Kommentarwerk zu Liedern des katholischen Gesang- und Gebetbuch Gotteslob. Zur Zeit von Friedrich Spee, zur Zeit des Barock, zeigt sich Neues im deutschen Kirchenlied. Ging es bis dahin vor allem um ein Besingen der Heilsereignisse, finden nunmehr auch menschliche Reaktionen darauf Eingang in geistliche Lieder. Zur Sprache kommen Emotionen, die man hat, aber auch Gefühle, die gefördert oder geweckt werden sollen.
O klare Sonne, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern.
Anfangs wird Spees Text auf die phrygische Melodie eines lateinischen Adventshymnus gesungen. Mit der heute geläufigen Melodie wird die Lieddichtung erst im Jahr 1666 verknüpft, rund 30 Jahre nach Spees Tod. Aufgrund der biblischen Bilder ist Spees Lied in erster Linie ein Adventslied. Zugleich ist das 6-strophige Lied ein Passionslied. Es ist ein einziger Schrei angesichts von Hexenfolter, angesichts der Schrecken des Dreißigjährigen Krieges. So sieht es auch Heribert Prantl, Autor und Kolumnist für die Süddeutsche Zeitung. Er schreibt mit Blick auf den Liedtext und dessen Verfasser:
Das Lied ist kein Klingeling. Spee konnte den Terror nicht stoppen, aber er konnte tun, was ein Einzelner tun kann: ihn anklagen.
Wie leiden wir die größte Not? Vor Augen steht der ewig Tod. Ach, komm für uns mit starker Hand vom Elend zu dem Vaterland.
Die Schilderung des Unheils wird in dieser letzten Strophe bis zum Äußersten zugespitzt, in den drei Begriffen größte Not, ewig Tod und Elend. Das Motiv des Exodus aufgreifend, des Auszugs Israels aus der Fremde, aus der Sklaverei Ägyptens, formuliert das Lied daher in letzter Konsequenz: Ach komm, führ uns mit starker Hand vom Elend, sprich vom Ausland, zu dem Vaterland.
Soweit nochmal Ansgar Franz, ausgewiesener Experte in Sachen Kirchenlieder. O Heiland, reiß die Himmel auf, ist kein leises Meditationsstück, so wie etwa Spees Weihnachtslied zu Bethlehem geboren. Beide Lieder verdeutlichen exemplarisch zwei Pole in Spees literarischer Hinterlassenschaft: humanitär-politisches Engagement auf der einen und tief empfundene Frömmigkeit auf der anderen Seite sind für Spee keine Gegensätze, sondern stärken und befruchten einander. Manch Adventslied erweist sich bei genauerer Betrachtung als theologisches Urgestein in neuem Gewand. So geht etwa Luthers feierlicher Lobgesang »Nun komm der Heiden Heiland« zurück auf einen Hymnus, der Ambrosius von Mailand zugeschrieben wird.
In jedem Turken Zion, aus der Partum virginis, miritum omnes seculum, talis dicet patus Deum.
Ambrosius, römischer Staatsbeamter in Oberitalien, macht kirchliche Karriere in kürzester Zeit. Gerade noch Taufbewerber wird der 35-Jährige im Jahre 374 zum Bischof von Mailand gewählt. Seinerzeit wird das Christentum von heftigen theologischen Diskussionen und Streitereien geprägt. Stichwort Weihnachten: Ist das Kind in der Krippe nur Mensch oder auch Gott? Was damals in den theologischen Werkstätten der Rechtgläubigkeit produziert wird, setzt Ambrosius um in rhetorisch erstklassige Predigten, in Gebete und Hymnen. Es ist Martin Luther, der Ambrosius' lateinischen Text ins Deutsche übersetzt. Denn auch Luther ist überzeugt, Hymnen und geistliche Gesänge ermöglichen die Fortsetzung der Glaubensunterweisung mit anderen Mitteln. Und warum Gutes nicht bewahren? Folglich überträgt Luther den altkirchlichen Text und ist dabei sehr genau, bis in Details der Formulierung hinein. Strophenform und Melodie hingegen behandelt er recht frei. So erreicht Luther ein Zusammenspiel von Text und Melodie, das für das deutsche Kirchenlied alsbald charakteristisch werden soll.
Ich wollt, dass wir viel deutsche Gesänge hätten, die das Volk unter der Messe sänge.
Das notiert Martin Luther 1523. Und er ergänzt:
Aber es fehlt uns an deutschen Poeten und Musikis oder sind uns noch zur Zeit unbekannt. Die christliche und geistliche Gesänge, wie sie Paulus nennet, machen könnten.
So greift Luther zunächst selbst zur Feder. 100 Jahre später ist dann dank zahlreicher Mitstreiter das Feld der Kirchen, auch der Adventslieder, reichlich bestellt. Wie aber sieht es 4, ja 500 Jahre später aus? Welche neuen Adventslieder singt man im 20. und 21. Jahrhundert? Dazu zwei Beispiele. Beide findet man im neuen katholischen Gebet- und Gesangbuch Gotteslob. Das kam im Advent 2013 erstmals zum Einsatz. Wir ziehen vor die Tore der Stadt. Das erste Beispiel. Der Liedtext stammt von Gottfried Schille. Der war evangelischer Pfarrer und Dozent für Neues Testament am Theologischen Seminar in Leipzig. Vertont hat die drei Liedstrophen Manfred Schlenker. Mit dem Namen des nunmehr 96-jährigen Kirchenmusikers sind im Gotteslob 2, im Evangelischen Gesangbuch 5 Lieder gekennzeichnet. Wir ziehen vor die Tore der Stadt entstand Mitte der 1960er Jahre in der DDR, ist also fast 60 Jahre alt. Dennoch wird man den Eindruck nicht los, das Lied antwortet auf das apostolische Schreiben von Papst Franziskus mit dem Titel Evangelii Gaudium, zu Deutsch die Freude über das Evangelium aus dem Jahr 2013. Dort heißt es:
Eine Kirche im Aufbruch ist eine Kirche mit offenen Türen. Brechen wir auf, gehen wir hinaus, um allen das Leben Jesu Christi anzubieten. Mir ist eine verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist.
Er ist entschlossen, Wege zu gehen, die keiner sich vertraut. Er wird zu den Verstoßenen stehen, wird nicht nach anderer Urteil sehen. Er ist entschlossen, Wege zu gehen, vor denen allen graut.
Der wiederkommende Herr wird hier besungen. Das Beispiel Jesu wird hervorgehoben. Der ist auf Zöllner, Sünderinnen und Sünder zugegangen, auf die Ausgestoßenen seiner Gesellschaft. In »Macht hoch die Tür« ist die Rede von inneren Türen, die sich heben oder öffnen mögen, damit der Heiland in die Herzen der Gläubigen einziehen kann. »Wir ziehen vor die Tore der Stadt« zeigt einen anderen Weg der Gottesbegegnung auf. Die findet nicht hinter, sondern vor den Toren statt. Dorthin ruft der Kyrios, der Herr der Welt. Dort kommt er den Gläubigen in jedem Menschen entgegen, insbesondere in den Armen und Bedrängten, mit Worten des Liedes, in den Schwachen und Matten, in den Verstoßenen, kurzum in all denen, die, wie auch immer, draußen sind. Diese Vorstellung basiert auf der Einheit von Nächsten und Gottesliebe. Die ist keine Erfindung des Christentums, wohl aber hat der Wanderprediger aus Nazareth diese ins Zentrum seines Redens und Handelns gestellt. Und Weihnachten, das Fest der Menschwerdung Gottes, besiegelt diese Grundeinsicht, diese Grunderfahrung Jahr um Jahr. Apropos Weihnachten. Gern nehmen Predigerinnen und Prediger bei ihren Festansprachen Krippe und Kreuz in den Blick. Das eine nicht ohne das andere. So ist es auch in der dritten Strophe unseres Adventsliedes. Sowohl Krippe als auch Kreuz haben draußen ihren Platz, vor den Toren der Stadt. Und dort, pointiert formuliert, weder in Kirchen noch in heimischen Wohnzimmern ist Nachfolge Jesu gefragt, in Wort und Tat.
Er ruft uns vor die Tore der Welt, denn draußen wird er sein, der draußen eine Krippe wird und draußen.
gesellschaftlichen Kontext seiner Entstehungszeit und der folgenden Jahre wurde der adventliche Text auch ausgesprochen politisch verstanden. Nach den Worten des Autors konnte das Hinausgehen in der Situation der DDR nur im Heraustreten aus den gewohnten Gleisen bestehen. Daher erweitert sich in der Bildebene das Hinausgehen zum Fest, zum Demonstrationszug. In diese Demonstration einzutreten, fordert den Mut, die ganze Wucht eines eventuellen Gegenschlages auf sich zu nehmen. Insofern präludiert das Lied einer Bewegung, die endlich im Herbst 1989 in die Wende mündete.
Darauf verweist Alexander Zerfers, Professor für Liturgiewissenschaft an der Universität Salzburg, in seinem Liedkommentar. Der Advent ist eine besondere Zeit. Man hört es an den Liedern. Adventslieder sind Saisonware. Man singt sie nur in den 4 Wochen vor Weihnachten. Wunderbare Melodien, ansprechende Texte, das macht sie für viele Menschen so kostbar. Der Advent ist eine besondere Zeit, ob kurz oder lang, er dient der Vorbereitung auf das große Fest. Weihnachten feiern Christinnen und Christen das Fest der Menschwerdung Gottes. Gott wird Mensch und lädt ein, es ihm gleich zu tun. Daran will der Advent erinnern, dazu ruft das folgende Lied auf.
Mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt.
Das zweite Beispiel. Eine einfache Melodie, auf- und absteigend, 4 Doppeltakte. Der kurze Text spielt mit der Doppeldeutigkeit von »sich aufmachen«, im Sinne von sich öffnen bzw. losgehen. Vor allem umkreist er den Ausdruck Licht. Licht werden, weil Licht kommt. Auf ein Licht zugehen, Licht reflektieren und so selbst Licht werden. Die Textgrundlage des dreimal wiederholten Aufrufs findet man im Buch des Propheten Jesaja im Alten Testament der Bibel.
Steh auf, werde Licht. Denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, doch über dir geht strahlend der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir.
Markus Jenny, der bedeutende Schweizer Kirchenliedexperte, hat die ersten Worte des Bibelzitats, hat die ebenso tröstende wie motivierende Zusage 1985 zu einem Adventskanon geformt. Ein Kanon ist eine mehrstimmige Komposition, bei der eine Stimme nach der anderen einsetzt. Die erste Stimme bildet die Richtschnur, den Maßstab. So übersetzt man das griechische Wort Kanon. Alle weiteren Stimmen folgen derselben Melodie auf derselben Tonhöhe, nur zeitlich präzise zueinander versetzt. Steh auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht. Jesajas Aufforderung und Zusage galt der Stadt Jerusalem. Heute gilt sie allen Menschen auf der ganzen Welt, nicht nur im Advent. Das kommt durch die Mehrstimmigkeit des Kanons und dank vieler Wiederholungen gut zum Ausdruck.
Ja.